diesen Briefen, die er den Gemeinden mitgibt, die gerade in einer schweren Zeit waren, in Bedrängnis waren. Die Christenverfolgung war gerade in einigen Gegenden ziemlich hart. Schreibt Jesus Briefe in die Situation hinein der Gemeinden, wo er zeigt, worauf es wirklich ankommt. Was selbst wenn alles, was so einem Halt geboten hat, verloren gegangen ist, was wirklich noch Halt ist und was das Leben immer noch lebenswert macht und wertvoll macht. Es ist der Beginn des Buches der Offenbarung. Offenbarung, das Buch, das kennen wir, das letzte Buch des Neuen Testamentes, wo uns Einblick gegeben wird in das, was in der Zukunft kommen wird. Die letzten Jahrhunderte, die letzten Jahre sind geprägt von Ereignissen und Geschehnissen von wahrhaft apokalyptischem Ausmaß, von Katastrophen, aber auch technischen Erneuerungen, die eine Überwachung und eine Kriegsführung möglich machen, die an das erinnert und eigentlich das bestätigt, was in der Offenbarung schon lange vorausgesagt ist. Viele Dinge, die in der Offenbarung stehen, hat man Jahrhunderte, ja Jahrtausende lang gedacht, ach, das kann doch nicht sein. Globale Bedrohung, wie gibt's denn das? Ja, Umweltverschmutzung. Und für uns, vielleicht sind wir die Generation, die zum ersten Mal so richtig erkennt, oh Mann, hey, das kann ja alles bei uns schon so sein. Wer will von uns schon in der Endzeit leben, ja? Oder diese Trübsalstage miterleben? Keiner. Dennoch, dieses Buch, die Offenbarung, ist geschrieben worden als ein Trostbuch. Als ein Trostbuch für die Menschen, die gerade in solchen Situationen waren, in Verfolgungszeiten, aber auch ein Trostbuch, dass am Ende nicht Chaos und alles kaputt steht, sondern dass Jesus wiederkommt. Wir haben das gerade gesungen in dem Lied. Und dass die Welt wieder heil werden wird durch Jesus. Ein Trostbuch, es gibt ein Happy End. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Der Jünger Johannes sollte schon als alter Mann, es war circa 90 nach Christus, Johannes war so 80, vielleicht 90, und er war selbst gerade in einer total schweren Situation. Er war auf der Gefangeneninsel, eine Steinbruchinsel Patmos, heute ein Urlaubsziel, damals ein Gefängnis, die gesamte Insel, und musste dort als alter Mann noch schuften, war in der Christenverfolgung selbst gefangen genommen worden. Und in dieser Zeit begegnet ihm Jesus in einer Vision und gibt ihm diese letzten Worte an die Gemeinden. Und er schreibt ihm, Offenbarung 1, Vers 19, schreibe auf, was ist und was geschehen soll danach. Es gibt also diese beiden Blickrichtungen in der Offenbarung. Die Gegenwart an die Gemeinden, an die er, sieben Gemeinden, an die er das geschickt hat, was Jesus ihm da offenbart hat. Ihre gegenwärtige Situation. Er zeigt, welcher Kampf hinter den Kulissen stattfindet, um sie nämlich, und dass sie nicht allein sind in diesem äußerlichen Kampf und dass Jesus schon der Sieger ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und zweitens gibt er Einblick für die Gemeinden aller Zeit, was kommen wird und die Entwicklungen, die geschehen werden im Lauf der Geschichte. Und das, was hier in der Offenbarung steht, das ist leider eingetroffen. Der Mensch stellt sich immer wieder in den Mittelpunkt. Der Mensch will sich selbst zu Gott machen. Der Mensch baut seine eigenen Reiche und nicht Gottes Reich. Und alle diese menschlichen Reiche gehen wieder ein und hinterlassen Zerstörung und hinterlassen Leid. Und das wird sich wie bei den Wehen einer Frau in kürzeren Abständen bis zum Schluss wiederholen. Der Mensch wird nicht gescheit. Egal, was er auch erfindet, egal, was er auch an Errungenschaften, ja, es ist ja erstaunlich, was der Mensch alles kann. Also ich denke immer, hey, bitte, mir fehlt das Stück. Ist ja Wahnsinn, was die alles erfinden und machen. Und dann wird's wieder missbraucht zu irgendwelchen gierigen und schlimmen Zwecken, obwohl es genauso zum Guten dienen könnte. Es ist eine leidvolle Geschichte. Mitten hinein schreibt Jesus, es gibt in dieser Unheilsgeschichte, die uns alle bedrückt und uns traurig macht, wenn wir abends die Nachrichten anschauen, gibt es auch eine Heilsgeschichte. Jesus ist am Wirken und es ist nicht alles dunkel. Er scheint sein Licht in diese Welt hinein. Gebt nicht auf, haltet durch. Gott baut mitten in dieser Welt sein Reich. Und Menschen werden gerettet und kommen zum Glauben und kriegen ein neues Leben. Und so sind doch diese ersten 7 Briefe mit Hoffnung, aber auch mit einer Warnung und mit einer Korrektur immer ausgestattet, weil der Herr Jesus die Menschen lieb hat und möchte, dass sie umkehren, dass sie wieder heil werden. Gott zeigt uns, was wirklich lebenswert ist. Er zeigt uns, was Bestand hat für Zeit und Ewigkeit. Er zeigt uns, was wertvoll ist, mitten in dieser Welt. Was ist denn wertvoll für dich? Was möchtest du in deinem Leben einmal erreichen? Ich habe diese Frage letzte Woche meinen 8-Klässlern gestellt. Und es war für mich ganz interessant, welche Antworten diese jungen Menschen da getroffen haben. Die waren ganz konservativ. Ich sage mal, was sie gesagt haben. Ich wünsche mir einen guten Ehepartner. Das haben sie erst am Schluss gesagt. Sie haben zuerst gesagt, ich wünsche mir eine gute Familie. Habe ich gemeint, da fehlt doch noch was vorher, oder? Ah ja, ich wünsche mir auch einen guten Ehepartner, haben sie dann gesagt. Eine gute Familie, einen Beruf, der mir gefällt und mit dem die Familie ernährt werden kann, Freunde und Gesundheit und auch eine gute Beziehung, Religionsunterricht natürlich, eine gute Beziehung zu Gott. Aber sind das eine tolle Antworten? Ja, finde ich super. Für angehende Teenager, ich hoffe, es bleibt so. Ja. Das sind sehr gute Werte, das sind sehr gute Ziele, für die man auch schon, auch in jungen Jahren, was tun kann. Ja? So wie wir jetzt leben, entscheidet, wie es weitergeht. Die Zukunft beginnt ja jetzt. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Ja, dafür könnt ihr jetzt schon was tun. Man muss nicht jeden Mist ausprobieren, um zu wissen, dass es Mist ist. Ja? Das machst du ja auch nicht, wenn du irgendwo was auf dem Boden siehst. Erstmal, ah, ja, es ist Mist. Ja? Wer würde das machen? Wer keine Werte hat im Leben, wer wertlos lebt, der zerstört auf Dauer sich selbst und wahrscheinlich andere auch noch mit. Das will doch keiner von uns. Gottes Wort erzählt uns vom Wert des Lebens, vom Wert und der Würde, ja dem Adel des Menschen, vom Anfang an, von seiner Herkunft her. Schon am Anfang, Genesis 2, Vers 7 steht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Wir haben beides in uns drin, ja, das Irdische, aber auch das Ewige, den Atem Gottes in uns. Und es ist was Besonderes. Gemeint ist hier die Seele, der ewige Teil in uns. Gott hat uns zu seinem Bilde geschaffen. Wir sollen so sein, wie er es will. Ja? Er hat uns ausgedacht und er möchte, dass wir in seinem Lebensrahmen, für den wir gedacht sind, auch leben. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches, es ist ja was Gutes, wenn ich mir irgendein technisches Gerät kaufe. Ich gehöre zu denen, die müssen sich entweder durch einen Verkäufer informieren lassen, wie das Ding geht, oder mühsam dann die Beschreibung durchlesen, weil wenn ich das anpacke und gleich loslese, dann weiß ich, dass irgendwas schief geht. Es gibt andere, die können das vielleicht besser. Aber es ist doch das Normale, wenn du irgendwas Neues hast, dass du nachschaust, okay, was kann das, was soll das, was kann ich richtig, was kann ich falsch machen, was darf ich nicht machen. Wie geht das, damit es nicht kaputt geht? Bei unserem Leben scheinen wir zu meinen, das geht einfach so. Und wir könnten auf jeden hören, der irgendeine x-beliebige Meinung hat und sein Geschäft mit dir machen will. Nein, es ist doch viel besser, auf den Konstrukteur, auf den zu hören, der sich das Leben gedacht hat. Und der gute Gedanken hat, der dir auch zeigen kann, was alles möglich ist mit deinem Leben, nämlich Gutes. Und nicht nur einschränken, ja, sondern für was du eigentlich gemacht bist. Die Anleitung deines Schöpfers für dein Leben ist wichtig und wertvoll, denn dann funktionierst du richtig. Jesus sagt einmal, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Du bist wertvoll, du bist unendlich wertvoll für Gott und viel wertvoller, als du denkst. Wertvoller als alle Schätze dieser Welt, als aller Erfolg dieser Welt, als aller Ruhm dieser Welt. Du bist für Gott so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gegeben hat. Was macht uns wertvoll? Was macht das Leben lebenswert? Die Frage müsste man vielmehr so stellen. Für wen bist du wertvoll? Wer hat dich lieb? Wen hast du lieb? Was ist ewig liebens- und lebenswert? Liebe macht uns wertvoll, keine Frage, das ist es. Wer sich geliebt weiß, der weiß auch seinen Wert und lebt auch wertvoll. Vielleicht fallen dir ein paar Namen ein. von Menschen, die du lieb hast, die dich lieb haben, die dir wertvoll sind, vielleicht auch nur wenige Namen. Auf jeden Fall gibt es eine gute Nachricht. Gott hat dich lieb. Von allem Anfang an. Und egal, wer du bist, was du getan hast. Und das ist das Beste. Jesus liebt dich. Und das ist es, was wir weiter sagen sollen. Gute Nachricht für dein Leben. Jesus liebt dich und Jesus liebt mich. Jeremia sagt, ich habe dich je und je geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dafür sind wir bestimmt. Johannes 3, Vers 16 war das. Also, diese Liebe, die macht jeden von uns ultimativ wertvoll. Und unser Leben echt lebenswert. Egal, was andere sagen, egal, welchen Stempel du von anderen aufgedrückt kriegst. Gott sagt, precious to me. Du bist wertvoll für mich. Und diese Briefe an die Gemeinden, die bestätigen das. Und die sagen den Gemeinden in ihre Situation hinein, hey, die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Vergiss das ja nicht, dass du geliebt bist und dass Jesus der ist, der dich durchbringt. Jesus der ist, der einen Plan für dich hat und der dich zum Sieger macht, als Gemeinde auch. 7 Briefe und jeder dieser Briefe hat 7 Teile. Die Zahl 7 kommt in der Offenbarung oft vor. Es ist die Zahl Gottes, der Vollkommenheit. Es ist die Zahl des Menschen und die Zahl Gottes. Die Zahl der Erde sozusagen und die Zahl Gottes. Nee, 3 ist die Zahl Gottes, 3-Einigkeit. 4, die 4 Himmelsrichtungen, die 4 Winde, die 4 Jahreszeiten, steht in der Bibel als Zahl für Gott. Beide zusammen ist die 7. Und deshalb auch 7 Briefe, 7 Teile. Jeder Brief fängt an mit einem Gruß an den Engel der Gemeinde. Zweitens, der Herr stellt sich selbst vor, so wie Johannes ihn auch in seiner Vision sieht, betont immer einiges aus dieser Vision. Dann lobt er die Gemeinde, außer einer, Laodicea. Da gibt es kein Lob. Er lobt die Gemeinde für das, was sie tut und getan hat. Er korrigiert aber auch viertens die Gemeinde, spricht eine Warnung aus, kehr um. Und sechstens dann ein Aufruf, gut zuzuhören. Wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Und siebtens dann eine Verheißung, ein Versprechen. Wenn du gehorsam bist, dann wird was geschehen, was Gutes. Wir schauen uns heute diesen ersten Brief an, lebenswert. Worauf kommt es wirklich an? Offenbarung 2, ab Vers 1. Wir hören den Text. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiden, genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Ein Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war so die Muttergemeinde der 7 Gemeinden. Ephesus war damals eine Weltstadt. Es war die viertgrößte Stadt in Rom, 300.000 Einwohner. Allein ein Theater, wo 24.000 Leute schon Platz hatten, das wurde von den Österreichern ausgegraben, kann man heute noch besuchen. Und in Apostelgeschichte 19, Vers 30 steht, dass es einen Aufstand in Ephesus gab, weil die Erweckung, so viele sind Christen geworden, haben das ganze Geschäft mit den Götzenbildern kaputt gemacht. Denn es gab in Ephesus eines der 7 Weltwunder der damaligen Zeit, das größte Gebäude der Welt. der Tempel der Diana oder des Artemis, der Artemis. Und es gab ganz viele andere Tempel auch noch. Es gab allein 3 Tempel für den Kaiserkult, wo der Kaiser als Pflicht von jedem Bürger angebetet werden sollte als Gott. Keine leichte Stadt, um jetzt eine christliche Gemeinde zu gründen, oder? Mit einem Aufstand der gesamten Wirtschaft, der anderen Religionen, ja. Ein Lotterleben war in der Stadt, weil der Tempel von Artemis, von Diana, war eine Fruchtbarkeitsgöttin und es war gleichzeitig ein Hurenhaus, ein Bordell. Es wurde hier kultisch Hurerei betrieben. Wahnsinnsstadt eigentlich, ja. Wenn einer denkt, Traun wäre schon irgendwie eine schwierige Stadt, es gibt und gab Schlimmeres. Mitten in dieser Stadt ist es nicht leicht, Gemeinde zu bauen. Man trifft auf Widerstand. Und so war es auch bei Ephesus. Und sie haben viel aushalten müssen, viel Anfeindung, viel Lüge, viel Kampf, viel Krieg, ja. Und sie haben Arbeit, Geduld in Bedrängnis und sie haben die gesunde Lehre bewahrt. Jesus lobt das. Sie haben auch Leute, die in die Gemeinde kamen und ihr Lehren verbreitet haben, korrigiert und falsche Lehrer wie die Nikolaiden oder andere auch aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil sie gesehen haben, hey, da kommt jetzt wieder das andere religiöse Denken rein, was alles kaputt machen will. Sie haben das Böse gemieden und haben versucht, es durch Gutes zu überwinden. Sie waren eine echte Vorbildgemeinde, wirklich. Auch in der Kirchengeschichte, es gab in Ephesus ganz viele Synoden und Konzile, wo viele gute, lehrmäßige Entscheidungen getroffen wurden, die die Gemeinde vor viel Schaden bewahrt haben. Es waren in Ephesus die bekanntesten Apostel, waren zeitweise Älteste und Leiter der Gemeinde, ja. Da war der Johannes, der letzte Jünger, der war ganz lange in Ephesus. Sogar mit der Maria, ja, mit der Mutter Jesu, Johannes hat sich um sie gekümmert. Es war der Paulus, einer der Ältesten, der Barnabas, der Timotheus, alles sehr berühmte Gemeindeleiter dieser Gemeinde. Und das war ein Garant, dass, ja, schaut euch Ephesus an, so soll Gemeinde sein. Und das lobt eigentlich Jesus auch. Und dann sagt er aber, ich muss dir was sagen. Es passt was nicht. Und wenn du nicht aufpasst, dann geht's in die falsche Richtung. Dann geht's Stufe für Stufe bergab. Bei aller Umtriebigkeit, bei all den guten Sachen, die du machst, bei all dem Kampf, den du kämpfst, in meines Namens willen und wo du dich einsetzt, ist die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache bei dir. Ich will dich jetzt daran erinnern. Du kannst diesen Angriffen und du kannst diesen geraden Weg nur gehen, wenn unsere Beziehung in Ordnung ist. Wenn die Liebe zwischen uns wieder so ist wie am Anfang. Du bist müde geworden, es ist routiniert geworden, es ist Pflicht geworden. Bin ich noch im Mittelpunkt deiner Gemeinde? Ist die Beziehung noch in Ordnung? Es ist das Wertvollste, was wir haben. Nicht die Tradition, nicht irgendwelche Gebäude, nicht irgendwelche Lehren oder Taten, Errungenschaften, sondern das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Beziehung zu Gott durch Jesus. Sie hatten im Dienst für Jesus die Liebe zu Jesus vernachlässigt. Und das hat fatale, fatale Konsequenzen gehabt. Jesus warnt hier davor, deine Liebe erkaltet, nicht nur zu mir, sondern das ist auch bald so untereinander, ja. Und Ephesus war auch der Ort, wo die sogenannte Räubersynode stattgefunden hat, wo sie sich um Lehrmeinungen wirklich die Köpfe eingeschlagen haben. So, die Pfarrer, ja, so mit heiligen Gewändern haben sie sich Kinnhaken gegeben. Was aus dieser Gemeinde doch scheinbar geworden ist. Die Liebe zu Jesus erkaltet und dadurch auch sehr schnell die Liebe zueinander. Gute Theorie, mangelhafte Praxis, könnte man sagen, weil das Herz nicht mehr bei Jesus war. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich doch davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Und dann wird eine Konsequenz angedroht. Wenn du nicht umkehrst, wenn du dich noch weiter von mir entfernst, dann geht dir das Licht aus. Dann wird der Leuchter weggenommen von dir, denn ich bin dein Licht. Und wenn ich nicht mehr in dir bin, dann kannst du in dieser Welt kein Licht mehr sein. Dann wird's dunkel in dir und um dich herum. Jesus gibt eine Verheißung darauf und sagt, kehr um und du wirst von den Früchten des Baumes des Lebens essen, der im Paradies steht. Du wirst das Ziel erreichen und dein Leben wird sein Ziel und seinen Wert in der Fülle erreichen. Es ist interessant, in welcher Epoche diese Gemeinde war. Die Gemeindeentwicklung, man sagt, es war eine Gemeinde in der dritten Generation. Also die Enkel der Gemeindegründer waren jetzt am Ruder. Ja? Theoretisch alles noch rechtgläubig, selbst nach außen in die Taten, das hat passt. Aber der Glaube wurde immer weniger mit dem Herzen praktiziert. Interessant ist, dass auch unsere Gemeinde hier am Ort in dieser dritten Generation ist. Hier sitzen einige, deren Großeltern oder die Großeltern selbst sind auch noch hier, die Gemeindegründer dieser Gemeinde sind. Ja? Und die 20er- und 30-Jährigen, die sind jetzt eigentlich so in den Startlöchern ans Ruder zu kommen oder sind schon dran. Und das ist die dritte Generation. Die Gemeinde hat sich seither ziemlich verändert. Aber es tut uns gut, an die Anfangszeit zurückzuschauen. Und es ist zu allen Zeiten wichtig, dass wir lebendige Glaubensvorbilder haben. Authentisch, die ehrlich ihren Glauben leben und diese Liebe zu Jesus unser Beisammensein bestimmt. Wovor sollen wir uns genauso wie die Gemeinde in Ephesus in Acht nehmen? Vor Aktivismus ohne Liebe zu Gott und den Menschen. Das kann ja nur schiefgehen, ja? Vor bloßer Betonung von Lehre und Wahrheit, die zwar sehr gut ist und wichtig ist, aber auch zu einer Rechthaberei und zu einer Streiterei führen kann. Und vor allem vergisst, dass zur Wahrheit in erster Linie auch die tätige Liebe gehört. Denn ohne Liebe wird selbst Wahrheit manchmal zur Lüge missbraucht. Das macht der Teufel zum Beispiel auch in der Versuchung Jesu. Das Problem in Ephesus war nicht der Mangel an Wahrheit, es war der Mangel an Liebe, an echter Barmherzigkeit untereinander und auch mit der Welt. Konsequenz, auf Dauer konnte in Ephesus das Licht nicht mehr in die Welt scheinen. Und schließlich im Laufe der Jahrhunderte geriet Ephesus auch lehrmäßig in totale Schieflage. Gerade in Ephesus, wo Diana als Göttin verehrt wurde, trat später auch in christlichem Gewand Maria als Gottesmutter an eine Stelle, die die Bibel eigentlich nicht hat. Sie wurde als Göttin verehrt. Und das passt nicht. Das ist durcheinander geraten. Es war die Einleitung zu dem, was im Mittelalter dann noch mehr übertrieben wurde, mit Reliquienkult und Heiligenkult und eigentlich der Weg zu Jesus dadurch versperrt wurde. Eine traurige Entwicklung, es fing damit an, dass die erste Liebe zu Jesus nicht mehr da war. Dann sucht man sich wieder anderes, was einem auch wichtig ist. Den vollen Wert deines Lebens erkennst du aber nur bei Jesus. Nur, wenn du Jesus anschaust und was er über dich denkt und was er für dich getan hat, erkennst du deinen Wert und erkennst du den Wert des Lebens und wie gut das Leben ist und wie gut gemeint es auch ist. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du nicht nur auf dem Weg zum Ziel, sondern dann ist es auch der Weg, wo dein Leben am besten zur Geltung kommt und sich entfalten kann, weil er dich gemacht hat und weil er deine schöpferische und kreative Art so einsetzt, dass du ein Segen bist für andere Menschen und für dich selbst auch. Sein Heiliger Geist, der möchte diese Früchte, diese guten Früchte des Charakters Jesus in dir zum Vorschein bringen und dein Leben unheimlich wertvoll machen dadurch. Ohne Liebe, sagt die Bibel, ist alles nichts. Es wird keinen Bestand haben. Es geht um die Liebe Gottes. Deshalb, sagt Jesus, kehrt zurück zu dieser ersten Liebe. Ja, kann man denn Liebe wieder lernen? Kann man denn Liebe wieder einüben, wenn die Beziehung zum Beispiel in einer Ehe, ja, nur noch Routine ist, Pflicht geworden ist? Da kommt es uns vielleicht ein bisschen näher, ja, wenn man so in einer Langzeitbeziehung lebt, da ist der erste Lack ab, wie man so sagt, ja. Man ist nicht mehr verliebt. Aber die Liebe, die soll doch da sein, die soll doch wachsen, die soll doch tiefer werden. Wie gelingt das? Wie kann ich zurückkehren zur ersten Liebe? Ich bin ja kein Teenager mehr, ja. Das ist eine Frage auch in der Glaubensbeziehung zu Jesus. Es heißt ja, Liebe üben, Liebe ausüben, ja. Und ich glaube, hier müssen wir dranbleiben. Und ich glaube, es sind die wesentlichen Dinge, die auch in jeder Beziehung nötig sind, dass die Liebe immer wieder frisch bleibt oder erfrischt wird, auch wenn es ein anderes Setting ist, ja, deinem Alter gemäß oder wie auch immer, ja. Liebe zu Gott beginnt in erster Linie mit Gebet, mit Kommunikation, mit Gemeinschaft, wie in jeder Beziehung. Unser Denken muss im Reden mit Gott und durch sein Wort wieder gottähnlicher werden. Die Gemeinschaft unter Menschen geschieht doch dadurch, dass ich weiß, wie der andere tickt und dass ich ihn richtig einordne und nicht schon mein Schubladel aufhabe und da stecke ich ihn rein und er sagt nur was und ich weiß schon, was er sagen will, sondern dass ich wieder zuhöre, dass ich wieder interessiert bin am anderen. Und das ist bei Gott doch genauso. Die erste Liebe ist, hör Gott wieder zu, lies sein Wort, red mit ihm, lass ihn zu dir reden durch seinen Heiligen Geist. Lern wieder staunen über Gott. Hol ihn raus aus dem Schubladel, in dem du ihn vielleicht drin hast. Und zweitens, wenn du lieben willst, dann musst du erstmal Liebe auftanken von Gott. Das ist es ja, was in der Gemeinschaft geschieht, dass du merkst und erfährst, dass Gott dich lieb hat und dass er dein Leben mit dieser Liebe erfüllen will durch seinen Heiligen Geist und dass du gar nicht von dir aus andere lieben musst, sondern diese Liebe eigentlich in dir überfließt und Gottes Liebe es ist, die andere Menschen erreicht, die du weitergeben sollst. Denn wenn du von Gott angenommen bist und dich selbst annehmen kannst, dann bist du auch fähig, andere anzunehmen. Im 1. Johannesbrief steht, wenn wir zu Jesus kommen, an sein Kreuz, dann stehen wir in seinem Licht und dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Denn in seinem Licht sehen wir, dass er uns vergibt, dass er barmherzig und gnädig ist. Und wenn ich das erlebe, dann sehe ich den anderen auch mit anderen Augen an und ich kann ihm so barmherzig und gnädig gegenüber sein, wie Gott mir gegenüber auch ist. Es wäre ja ein Wahnsinn, wenn ich jetzt, der ich so viel Gnade erfahren habe, jetzt so kleinkariert anderen gegenüber wäre. Das wäre ja ein Hohn für Gott, oder? Kennt die Geschichte mit dem Knechten, der 10 Millionen geschenkt bekommt, weil er es nicht bezahlen kann und dem anderen wegen 10 Euro würgt und ja, und der König sagt, also so nicht, jetzt zahlst du mir alles ab. Wer anderen nicht vergeben kann, dem wird auch nicht vergeben, sagt Jesus. Das ist ein hartes Wort, finde ich. Die Liebe Gottes lässt uns barmherzig sein, wie Gott auch uns gegenüber ist. Und das hat auch was mit dieser ersten Liebe zu tun. Dass ich die Liebe Gottes wieder neu erkenne und dann auch mein Leben verändert wird. Lieben heißt ja vom anderen her denken. Was möchte Gott von mir? Oder auch, was tut dem Bruder, der Schwester gut? Ja, sich einmal in seine Position zu begeben, seinen Blickpunkt einnehmen. Es heißt ehrlich werden voreinander, so wie wir ehrlich vor Gott werden. Keine fromme Heuchelei zulassen. Wir sollen die Masken ablegen, auch die frommen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit ohne Liebe ist Lüge, selbst wenn man die Wahrheit spricht. Und Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei und ist eigentlich gar keine Liebe, weil es dem anderen nicht die Wahrheit über sein Leben sagt. Liebe üben heißt also in erster Linie wieder Vertrauen lernen. Gott vertrauen, aber auch einander zu vertrauen. Und das ist das, was in Ephesus nicht mehr hingehauen hat. Das ist das, was kaputt gegangen ist. Vielleicht auch durch die ganzen Kämpfe, die sie hatten, dass das Vertrauen zueinander und auch das Vertrauen zu Gott, ob er wirklich einen durchbringt, weil es ist ja, warum tut er nichts gegen den Kaiser, der sich selbst zu Gott macht und der uns verfolgt? Wo ist Gott? Ja, der Zweifel war bestimmt da in dieser Situation. Lieben hat was mit Vertrauen, mit Glauben zu tun. Und das muss wieder wachsen, dieser erste Glaube, dieses Urvertrauen zu Gott. Gemeinschaft geht nur, wenn ich dem anderen diesen Vertrauensvorschuss gebe und sage, ich weiß, der meint's gut mit mir. Und nicht schlecht von ihm denk, dann geht's schief. Vertrauen heißt, ich muss auch wieder verwundbar werden. Viele von uns, und ich gehöre dazu, wir haben vielleicht dünne Haut, ja, oder auch Hornhaut, dass wir uns abschotten und gar nicht mehr Leute an uns ranlassen. Das ist nicht gut. Da geht was kaputt in uns. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, wenn wir nicht mehr zulassen, dass wir verletzlich sind oder verwundbar sind, dann stirbt was in uns, denn nur Tote sind nicht mehr verletzlich. Lieben heißt vergeben lernen. Liebende leben von der Vergebung. Es heißt vergeben lernen, ohne das Böse zu bagatellisieren. Es heißt auch, die Sprache der Liebe des anderen Stück weit lernen zu verstehen. Nicht jeder empfängt die Liebe oder etwas als Liebe wie ich selbst. Der braucht vielleicht was ganz anderes oder die. Umkehren zur ersten Liebe, wie wir jetzt gesehen haben, da muss man sich Mühe geben. Das geht nicht automatisch. Ja. Das braucht wirklich Priorität in unserem Leben. Gott gegenüber, aber auch einander gegenüber. Und wenn uns das wirklich wichtig ist, und Jesus sagt, es ist das Wichtigste, dann hat das in deinem und in meinem Leben auch zeitlich gesehen einen Raum haben. Du musst das haben, ja? Sonst wird alles andere auch schief. Wir wollen doch ein wertvolles und ein lebenswertes Leben. Liebe macht uns wertvoll, Liebe zu Gott und Liebe zueinander. Deshalb hört Gott wieder zu, habt Zeit für ihn. Ja? Schenkt ihm euer Leben, tut etwas, worüber er sich freut, so die Aufmerksamkeiten, worüber sich Gott freut, ja. Und habt Freude am Leben. Gott hat Humor, schaut euch die Bilder an, Gott hat echt Humor, schaut euch an, Gott hat Humor, ja. Ich lache morgens nicht, wenn ich in den Spiegel schaue, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dem Rasieren geht's wieder, obwohl jetzt, nein. Lachen entspannt und schafft Gemeinschaft. Habt wieder gute Zeiten miteinander. Und Liebe geht auch durch den Magen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das schafft auch Gemeinschaft. Ja? Besucht einander, ladet einander ein, lernt einander wieder kennen, nehmt euch Zeit füreinander und viele Vorurteile und viele Missverständnisse werden sich auflösen und werden euch nicht mehr belasten. Und es zeigt euch, was wirklich wertvoll ist für Zeit und Ewigkeit, worauf es wirklich ankommt. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir von Herzen. Dieses Leben, wo die wichtigste Beziehung deines Lebens, das sagte Erwin Ringel sogar, die wichtigste Beziehung, die gelingen muss eines Menschen ist, seine Beziehung zu Gott, dass diese wichtigste Beziehung deines Lebens dein Leben unendlich reich macht und durch dich andere beschenkt werden. Du kannst, wenn du diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, komm nachher zu mir und frag mich, wie geht denn das? Stimmt das wirklich, was du da sagst? Und dann können wir drüber reden und wir können auch zu dem Jesus, der hier ist, heute auch reden und beten miteinander. Und er möchte mit dir eine Beziehung haben. Dazu möchte ich dich auch ganz herzlich einladen heute. Jetzt bete ich noch mit uns. Herr Jesus, hol uns raus aus der Routine. Hol uns raus aus unserem Scheuklappensehen, wo wir die falschen Dinge anschauen und gar nicht mehr dich anschauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Herr, gieß deine Liebe durch deinen Heiligen Geist wieder in unser Leben aus, Herr, dass all das Falsche weggeschwemmt wird oder auf den richtigen Platz kommt und dass du wieder die Hauptperson bist in unserem Leben. Und von dir her unser Leben geordnet wird, Sinn bekommt und Frucht bringt und schön wird, Herr. Ich danke dir für die Schönheit des Lebens mit dir. Danke, dass es eine ewige Schönheit ist, die dich verherrlicht. Und ich preise dich dafür, dass du so viel Geduld hast mit mir und mit uns allen und dass du uns beschenken willst mit dir selbst, Herr, dass du uns zum Geschenk für diese Welt machen willst. Ja, dass wir dich in diese Welt hineinbringen und Leben verkünden, das wirklich wertvoll ist für Zeit und Ewigkeit. Danke, Herr. Amen.